Unternehmen machen Klimaschutz. Ein Podcast des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.
Es ist gut, dass wir darüber reden, aber lasst uns doch diese Spielregeln einfach mal verändern. Lasst uns doch mal wirklich auf der grünen Wiese, auf einem weißen Blatt Papier sagen, was glauben wir, was können wir wirklich schaffen, wenn wir das mal beiseite wischen. Und dabei sind wir zu einer gigantischen Zahl gekommen, von einem Einsparpotenzial von 1,7 Terawattstunden. Und um das mal ein bisschen griffiger zu kriegen, das ist die CO2-Emission, die bei einem Stromverbrauch der privaten Haushalte einer Großstadt wie Köln in einem Jahr tatsächlich erzeugt wird. Und allein dieser Vergleich und diese Größenordnung hat uns eigentlich selber vor Augen gehalten, über welche Dimensionen wir hier reden. Okay, was würde uns das denn kosten, wenn wir dieses Programm umsetzen würden? Und da kamen wir dann auf eine gigantische Summe von ungefähr 1 Milliarde Euro.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Klimaschutzstrategie Unternehmen machen Klimaschutz. Mein Name ist Mats Kastning und ich freue mich an dieser Stelle, spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus Baden-Württemberg zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Unternehmen zu begrüßen. Wir sprechen mit großen, mittelständischen, aber auch kleinen Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und sich auf den Pfad zum klimabewussten Wirtschaften begeben. Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir wollen von Ihnen unter anderem wissen, wie Sie die große Herausforderung bei der Transformation zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen bewältigen. Kurzum, es soll ein Podcast für alle jene sein, die Ihr Unternehmen auf eine klimaneutrale Zukunft vorbereiten wollen und jene, die sich für nachhaltiges Wirtschaften interessieren. Profitieren Sie von Erfahrung und Learnings unserer Gäste. Wir sind heute bei Bosch zu Gast und mir gegenüber sitzt Thorsten Kalweit. Würden Sie sich bitte kurz selber vorstellen?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Thorsten Kalweit. Ich bin bei Bosch für das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Health and Safety verantwortlich. Und in diesen Themenbereich fällt natürlich auch das Klimaschutzprogramm und damit natürlich auch das Klimabündnis Baden-Württemberg, über das wir heute uns unterhalten möchten.
Jetzt ist es ja so, Bosch ist ja jetzt ein sehr großes Unternehmen, das weltweit agiert, über 400 Standorte und ist seit 2020 schon klimaneutral, als eines der ersten globalen Unternehmen. Wie haben Sie das geschafft?
Indem wir ganz viele Menschen mitgenommen haben und die Herausforderung war, diesen Ansatzpunkt zu finden. Man muss vielleicht etwas weiter ausholen. Das Thema Klimaschutz bei Bosch hat eine sehr lange Historie. Seit dem Jahr 2007 gibt es bei Bosch Klimaschutzziele. Die waren damals auf eine CO2-Reduktion bezogen auf unsere Wertschöpfung definiert. Das heißt ein relatives Ziel, weil man ja vor 15 Jahren davon ausgegangen ist, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen wachsen. Dementsprechend muss eine Relation zwischen Wachstum und CO2-Emissionen und diesem vermeintlichen Zielkonflikt vorherrschen. Und waren damit eines der ersten Unternehmen, die mit diesem Thema angefangen haben. Das war auch ganz erfolgreich. Wir haben es geschafft, mehr als ein Drittel dieser relativen Emissionen bis 2017 zu reduzieren. Wir mussten aber dann auch feststellen, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft, gerade Pariser Klimaabkommen und so weiter, eigentlich uns zum Nachdenken gebracht haben, ob das noch zeitgemäß ist, was wir da tun. Also ist es eigentlich wirklich noch so, dass man diesen Zielkonflikt sieht, den wir in dieser Kennzahl dargestellt haben? Oder müssen wir nicht ambitioniertere Ziele gehen? Müssen wir nicht eigentlich ein absolutes CO2-Reduktionsziel uns geben? Müssen wir uns nicht ein CO2-Budget geben? Diese Diskussion ging im Hause los durch verschiedene interne, externe Trigger. Und die Organisation, die wir damals hatten, 2017, bestand aus meiner Abteilung und der Bauabteilung, wenn man das so einfach zusammenfassen kann, und Energieeffizienzkoordinatoren aus einzelnen Geschäftsbereichen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie soll die Zukunft aussehen, wo wollen wir in 5 bis 10 Jahren stehen, wie könnte ein neues Klimaschutzprogramm aussehen? Ja, aus den Diskussionen hat sich eine Dynamik entwickelt, auch mit Unterstützung der Geschäftsführung. Was wäre denn, wenn wir wirklich versuchen würden, klimaneutral zu werden? Also wirklich zu sagen, wir wollen mit den ganzen Standortemissionen, die wir haben, es schaffen, absolut das CO2 zu reduzieren. Ginge das überhaupt? Wie weit geht das? Ist das wirtschaftlich darstellbar? Und auf einmal war ein altes Denkmuster von 10 Jahren, was auch seine Gültigkeit hatte, wie weggewischt. Und wir haben als erstes ein Modell aufgebaut, wir nennen es das Hebelmodell, bestehend aus 4 Ansatzpunkten, wie man klimaneutral werden kann. Das ist das Thema Energieeffizienz oder ja, für ein schwäbisches Unternehmen wie Bosch eigentlich das schönste Ziel. CO2, das ich nicht emittiere, heißt, ich habe keine Energie verbraucht. Und wenn ich keine Energie verbrauche, dann muss ich als Schwabe die Energie auch nicht bezahlen. Das ist die klassische Win-Win-Situation. Das zweite Ziel war erneuerbare Eigenerzeugung. Was können wir denn eigentlich wirklich an unseren Standorten selbst, vor allen Dingen an Strom erzeugen, wenn wir wirklich wollen? Welche Möglichkeiten haben wir, Strom, grünen Strom am Markt zu beziehen? Was können wir hier tun? Und ja, wenn wir verbleibende Restemissionen haben, müssen wir, können wir dann kompensieren? Ja, und basierend auf diesem Grundgedankenmodell ging es dann in die Diskussion, was ginge denn? Was können wir denn wirklich schaffen? Wir haben mit dem qualitativ wichtigsten Hebel der Energieeffizienz angefangen und haben ein bisschen über uns selber geschmunzelt, weil wir hatten einen Zielkonflikt. Wir vielleicht immer in großen Unternehmen, sie geben ein Ziel an die Kollegen heraus in den Geschäftsbereichen und wir haben uns immer gewundert, warum die Energiereduktionsziele zu 100% erreicht wurden, aber nicht zu 101% und nicht zu 102% und nicht zu 105%. Und die ehrliche Diskussion ergab dann, wir wissen ja, ihr gebt uns nächstes Jahr wieder Ziele, dann müssen wir ja auch wieder etwas bieten können. Dann haben wir gesagt, es ist gut, dass wir darüber reden, aber lasst uns doch diese Spielregeln einfach mal verändern. Lasst uns doch mal wirklich auf der grünen Wiese, auf einem weißen Blatt Papier sagen, was glauben wir, was können wir wirklich schaffen, wenn wir das mal beiseite wischen. Und dabei sind wir zu einer gigantischen Zahl gekommen, von einem Einsparpotenzial von 1,7 Terawattstunden. Und um das mal ein bisschen griffiger zu kriegen, das ist die CO2-Emission, die bei einem Stromverbrauch der privaten Haushalte einer Großstadt wie Köln in einem Jahr tatsächlich erzeugt wird. Und allein dieser Vergleich und diese Größenordnung hat uns eigentlich selber vor Augen gehalten, über welche Dimensionen wir hier reden. Obwohl wir jetzt als Ingenieure der physikalischen Einheit ja auch eher zugetan sind. Und haben dann gesagt, okay, was würde uns das denn kosten, wenn wir dieses Programm umsetzen würden? Und da kamen wir dann auf eine gigantische Summe von ungefähr 1 Milliarde Euro, haben mit der Geschäftsführung gesprochen und ihr aufgezeigt, wie viel Energie wir sparen können, von welchen Energiepreisen wir ausgehen. Die Szenarien waren alle viel, viel moderater als das, was wir heute draußen an den Strommärkten gerade erleben. Ja, wir haben die Zusage bekommen, dass wir über einen Zeitraum von 10 Jahren diese Investitionsmittel in die Hand nehmen dürfen, um diese 1,7 Terawattstunden zu heben. Und das ist der Kern unseres Programms. Das ist ja die meiste Energie, die meiste Zeit, die meiste Kapazität, die in diese Programme hineinfließt. Was ist der Erfolg? 2017 hatten wir an unseren Standorten ungefähr 400 Projekte weltweit zum Thema Energieeffizienz. Es sind aktuell weit über 3000 Projekte, die sich daraus entwickelt haben innerhalb dieses kurzen Zeitraums. Beim Thema der regenerativen Eigenerzeugung haben wir festgestellt, dass das Thema Photovoltaik am einfachsten zu realisieren ist. Ich denke, ich muss nur erwähnen, was es bedeuten würde, ein Windrad an einem Standort in einem Gewerbegebiet zu errichten. Sie haben da unglaublich viele Genehmigungsauflagen bis hin zu Planfeststellungsverfahren. Bei Photovoltaik ist das viel einfacher. Und das Potenzial dafür waren ungefähr 0,4 Terawattstunden, ungefähr ein Viertel der Menge, von der ich eben gerade gesprochen habe. Ja, und damit haben wir festgestellt, wir können vielleicht ungefähr ein Viertel unseres Energiehungers besänftigen, den wir im Jahr haben. Aber es bleiben 3/4 übrig. Und diese 3/4 haben wir dann mit dem Thema des vor allen Dingen Zukaufs von Strom, wir sind sehr stromlastig in unserem Unternehmen, gedeckt und haben uns auf die Suche gemacht weltweit nach Grünstrommärkten. Wo kann man seriös Grünstrom beziehen? Wo gibt es diese Märkte? Wo ist das rechtlich abgesichert? Wo gibt es entsprechende wirklich seriöse Nachweise? Und was uns da auch schon ganz wichtig war, können wir die Energiewende aktiv mittreiben, indem wir Investoren motivieren, durch Abschluss von Langfristverträgen Investitionen zu tätigen in Energieparks. So sind beispielsweise in Mexiko ist ein großer Windpark entstanden, aus dem wir ja mehr als 80% unseres Strombedarfs alleine in Mexiko ziehen. Es sind mehrere große Photovoltaikprojekte in Deutschland, in Indien realisiert worden. Wir arbeiten gerade an vielen weiteren Projekten rund um den Globus, um so wirklich ganz hochwertige, wir nennen es New Clean Power, und das, die Betonung liegt auf New, also neu, zusätzliche regenerative Energie in den Markt hineinzubringen.
weil Sie es vorhin schon kurz angesprochen hatten. Wie begeistert sind denn die Kollegen an den Standorten und in den einzelnen Abteilungen, wenn Sie ankommen und sagen, wir müssen da jetzt einsparen, wir müssen jetzt diese Ziele erreichen?
Sie können sich vorstellen, wenn an der Stelle eine Zentrale kommt mit solchen Ideen, ist man im ersten Moment immer sehr begeistert. Aber nein, wir haben es geschafft, die Leute mitzunehmen und zu motivieren. Wir haben das Anreizsystem im Unternehmen verändert. Wir sind also praktisch von einer Zielstellung, wie wir das bis 2017 hatten, und nennen wir es mal einfach einer Gießkannensystematik, zu einem Wettbewerb übergegangen. Das heißt, nehmen wir mal das Thema der Energieeffizienz. Wir haben ein Budget von 100 Millionen Euro, das wir pro Jahr investieren dürfen. Und wir verteilen das jetzt nicht top-down, also dass wir als Zentrale sagen, welcher Standort wie viel Geld bekommt, sondern wir sagen, die Kolleginnen und Kollegen wissen am besten, was die Projekte sind. Sie kennen die Potenziale. Sie sind motiviert. Wir müssen sie eigentlich nur auffordern, das zu melden. Und so haben wir einen Wettbewerb geschaffen, dass die Damen und Herren an den Standorten selber Projekte vorschlagen, mit ihrer Standortleitung abstimmen und sich um diese Mittel bewerben. Und wenn diese Rechnung, die wir sehr einfach gehalten haben, für uns plausibel erscheint, vor allen Dingen unter physikalischen Gesichtspunkten, dann wird unbürokratisch dieses Geld auch freigegeben. Und wir haben uns verpflichtet, das innerhalb von 4 Wochen zu machen. Für einen Großkonzern eine sehr ambitionierte Dauer. Wir schaffen das nicht immer. Es sind in der Regel so 5 bis 6 Wochen. Aber immer noch eine sehr, sehr kurze Frist. Ja, und wenn Sie halt gestern eine Idee hatten und Sie sind, ich sag mal, in den Prozessen eines Großkonzerns nicht durchgedrungen und heute, ich mache an meinem Standortleiter einen Vorschlag, der meldet es an die entsprechende Stelle in der Zentrale, die entscheiden darüber und Sie haben in 6 Wochen das Geld, um zu realisieren, dann brauche ich auch keinen Standort und auch keinen Mitarbeiter, der den Vorschlag gemacht hat, motivieren, dieses Projekt umzusetzen, sondern das ist eigentlich ja dann eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Leute sind von sich aus motiviert. Und das ist auch der Grund, warum wir es geschafft haben, von diesen 400 auf diese über 3000 Projekte hochzukommen. Das hätten wir nie geschafft, wenn wir ja zentralistisch an dieses Thema herangegangen wären. Und das ist uns auch ganz wichtig. Es ist ein Mitarbeiterprojekt, es ist ein dezentrales Projekt und es ist ein weltweites Projekt. Wir haben uns gerade mal die Verteilung dieser Projekte um den Globus angeguckt. Da könnte man ja meinen, dass es bestimmte Regionen gibt, die dabei hervorstechen würden. Und wir mussten zu unserem Erstaunen feststellen, dass das nicht mehr der Fall ist. Wir haben prozentual genauso viele Projekte in Deutschland wie in Europa, wie in China, wie in Südamerika und, was mich eigentlich am meisten wundert, in den Vereinigten Staaten.
Also würden Sie jetzt sagen, dass eines der Hauptargumente oder eines der Hilfsmittel ist, neben dem Schwabenhebel, also sprich Geld einsparen oder etwas nicht zu bezahlen, auf jeden Fall die Mitarbeiter einzubeziehen und dann auch schnell umzusetzen, damit die Leute merken, es wirkt, ich kann was bewirken, indem ich eine Idee vorbringe.
Genau. Wir sind davon überzeugt, wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das einfach vermittelbar ist, auf das die Leute einzahlen. Und dann ist es einfach an uns, die Leute zu motivieren, in diesem System, in diesem Rahmen mitzuagieren und ihnen diesen Wirkungskreis zu geben. Was jetzt zu diesem Wirkungskreis auch ganz immens dazugehört, ist, dass wir diese Projekte kommunizieren über die Kommunikationsabteilung. Kurz bevor ich zu dem Termin gekommen bin, habe ich heute Morgen unser Intranet geöffnet, wo wieder ja auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich ein lokales Projekt von einem Standort, in dem Falle ging es um das Thema Wassereinsparung, nicht um Energie, vorgestellt worden ist. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, in einem so riesigen Konzern wie Bosch mit über 400.000 Mitarbeitern, wenn Sie es als einer dieser Standorte schaffen, mit Ihrem Projekt auf die Hauptintranet-Seite als Meldung Nummer 1 zu kommen, das ist das Highlight schlechthin und mehr Mitarbeitermotivation geht wahrscheinlich auch nicht.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, weltweit und dass es auch keine Gewichtung gibt in ganz bestimmten Ländern. Haben Sie denn eine Gewichtung für sich? Also gibt es irgendein Projekt, wo Sie sagen, das liegt Ihnen besonders am Herzen oder das hat Sie vielleicht auch am meisten überrascht, wenn Sie sagen, an Standorten, mit denen Sie vielleicht gar nicht gerechnet haben oder irgendein Projekt, was so Ihnen besonders am Herzen liegt?
Das ist gar nicht so einfach, weil es wirklich so viele Projekte sind und jedes hat seine ganz eigene Geschichte und seinen ganz eigenen Charme. Was mich persönlich am meisten überrascht und am meisten gefreut hat, dass wir weltweit offene Türen eingelaufen sind. Wir haben damit gerechnet, dass wir in Ländern wie Indien oder wie in China oder vor allen Dingen den Vereinigten Staaten möglicherweise Akzeptanzprobleme bekommen, weil man sagt, naja, das ist so ein typisch deutsches und typisch europäisches Thema und naja, wir sind halt ein deutschstämmiger Konzern und das müssen wir tun. Das ganze Gegenteil war der Fall und das zeigen ja auch die Zahlen, dass also auch da ja ein Riesenwandel sich vollzogen hat und dass gerade diese Länder dabei sind. Und das finde ich eigentlich ja ganz besonders erwähnenswert und das ist das, was mich eigentlich auch ja persönlich am meisten freut, dass es gerade in diesen Regionen vorangeht. Klimaschutz ist ein globales Problem, das wir als Menschheit in den Griff bekommen müssen und was wir sicherlich in Deutschland mit einem Beitrag leisten können, aber wenn die anderen nicht mitziehen, dann kann das Gesamtunternehmen auch keinen Erfolg haben.
Da auch direkt mal die Frage, weltweit ist es natürlich schön, wenn irgendein Unternehmen aus Mexiko oder aus den USA ihnen sagt, wir machen das jetzt, wir sparen jetzt da und da Wasser ein. Kann man sowas überhaupt in der Größenordnung noch kontrollieren und wenn ja, wie?
Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir haben dabei darauf zurückgegriffen, ein Reporting aufzubauen, ein klassisches Unternehmensreporting an den Controlling-Prozessen orientiert. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, die bestehende Prozesslandschaft und die bestehenden Tools zu nutzen. Einfach, weil sie etabliert sind, weil die Leute wissen, wie sie damit umgehen müssen. Aber auch, weil wir keinen Unterschied sehen, ob ich jetzt einen Eurowert oder einen Wasserverbrauch oder eben eine CO2-Emission reporten muss. Im Bereich des Klimaschutzes haben wir sogar ein Monatsreporting, das wir weltweit bei allen Standorten nachhalten, einfach um wirklich aktiv steuern zu können, falls uns irgendwo etwas aus dem Ruder läuft. Und natürlich wäre es gelogen, bei über 400 Standorten zu sagen, dass in jedem Monat an jedem Standort alles wunderbar gewesen ist. Es gibt immer ein, zwei, bei denen wir die Situation haben, dass sie uns auffallen und wir dann mit den Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen müssen, was vor Ort gerade los ist und entsprechend eingreifen. Also ein ganz normaler Controlling-Prozess. Und damit wir ja auch seriöse Zahlen haben und uns jetzt nicht selber in die Tasche lügen, haben wir uns entschlossen, schon im Jahr 2019 einen Wirtschaftsprüfungsprozess zu durchlaufen nach dem höchsten Standard, so wie ein Geschäftsbericht mit den Finanzkennzahlen auch geprüft wird. Man nennt das im Fachjargon eine Reasonable Assurance. Der Wirtschaftsprüfer ist in der gleichen Intensität dabei, diese Zahlen zu überprüfen. Gerade heute finden wieder in Portugal Audits statt an Standorten von uns, wo überprüft wird, ist das, was wir reporten, auch wirklich richtig und stimmt das so. Also gleiche Maßstäbe für alles, was uns finanziell, buchhalterisch betrifft, wie auch für das Thema Klimaschutz.
Jetzt hatten Sie es am Anfang selber ja schon gesagt, wir wollten auch über das Klimabündnis reden, Sie haben es unterzeichnet. Inwieweit hilft Ihnen das jetzt hier im Land, also in Baden-Württemberg oder in Deutschland oder auch weltweit, Ihre Ziele zu erfüllen oder den Zielen, die Sie sich gesetzt haben, näher zu kommen?
Das Klimabündnis Baden-Württemberg ist etwa parallel zu unseren eben geschilderten Gedanken entstanden. Und wir haben uns dann über die Windinitiative sicherlich auch ein Stück weit immer gegenseitig befruchtet. Bosch hat sich etwas vor der Eröffnung des Klimabündnisses zu diesen Zielen bekannt und seine Neutralstellungsziele und auch die Erreichung 2020 bekannt gegeben. Insofern war das einfach ja gar keine Diskussion, als wir gefragt wurden, ob wir denn auch diesem Bündnis beitreten, uns hier freiwillig selbst verpflichten. Denn es ist der gleiche Tenor, es ist die gleiche Zielrichtung. Wir haben eine nahezu ähnliche Vorgehensweise, ein ähnliches Verständnis. Und ja, im wahrsten Sinne der Win-Initiative war das eine Win-Win-Situation, wo wir gesagt haben, wir wollen beide dasselbe, tue Gutes und sprich darüber und vor allen Dingen motiviere andere. Und damit meinen wir vor allen Dingen die vielen Mittelständler bei uns in Baden-Württemberg dazu, es gleich zu tun, uns zu folgen und in diesen Weg gemeinsam mit uns zu beschreiten.
Dann direkt die Anschlussfrage nach der Win-Charta, der Sie auch beigetreten sind. Inwiefern würden Sie jetzt auch für andere Unternehmen sagen, dass es hilfreich ist, wo es auch vor allem hilft?
Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, gerade für mittelständische Unternehmen. Wir haben also ein Netzwerk, das sehr operativ, sehr hands-on ist, das sich regelmäßig auch unter Beteiligung der Umweltministerin ja hier in Baden-Württemberg trifft und wo ja wirklich praxisnahe Beispiele aus dem täglichen Leben ausgetauscht werden. Und wo wir als sicherlich ein Großkonzern in der Runde, aber auch gerne unsere Erfahrungen an diese Unternehmen weitergeben und vor allen Dingen motivieren möchten. Und zeigen wollen, wenn wir das als Großkonzern können, als großer Tanker, dann könnt ihr das als Schnellboot eigentlich erst recht. Und das Wichtige ist, man muss den Mut haben, es zu tun und den ersten Schritt zu gehen. Es lohnt sich. Und dazu wollen wir motivieren, deswegen sind wir dabei, um andere zu motivieren, Erfahrungen weiterzugeben, um damit das Gesamtthema Klimaschutz weiter voranzutreiben.
Ja, damit sind wir schon bei einem wunderschönen Punkt zum Schluss. Wo hat es denn gehakt bei Ihnen? Also welche Learnings können Sie kleineren oder größeren Unternehmen mitgeben, wo Sie sagen würden, wenn ihr das macht, das und das vielleicht besser nicht machen oder direkt damit starten? Gibt es da irgendwelche Punkte, die Sie weitergeben können?
Ich habe gerade bewusst das Wort einfach anfangen genannt, weil unsere größte Sorge am Anfang war, ich hatte ja vorhin diese Zahl, die wir ja auch schon 2019 öffentlich gemacht haben, mit dieser 1 Milliarde in den Raum gestellt. Da gehen Sie natürlich mit etwas Herzklopfen und gemischteren Gefühlen zur Geschäftsführung, weil Sie nicht jeden Tag danach fragen, ob Sie vielleicht 1 Milliarde Euro bekommen können. Und ich gebe auch gerne zu, ich habe etwas unruhig geschlafen die Nacht davor. Aber das, was ich daraus gelernt habe, war, es ist viel, viel positiver aufgenommen worden. Ich habe mir einfach vollkommen unnötig darum Gedanken gemacht. Und deshalb möchte ich einfach auch andere ermutigen. Ich weiß, das ist eine Hemmschwelle, es einfach zu tun. Also ich habe nur positive Reaktionen gehabt. Ich habe Anrufe bekommen aus der Geschäftsführung, aus dem Aufsichtsrat. Wir haben es der Bosch-Familie vorgestellt. Es gab Applaus für diesen Vorschlag. Etwas, womit wir gar nicht gerechnet hatten, was wir auch gar nicht haben wollten. Aber einfach die Erkenntnis, man braucht davor keine Angst zu haben, es ist nichts Schlimmes. Man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf offene Ohren zu stoßen und einfach anfangen, einfach machen.
Wir sind jetzt im Oktober 2022, das heißt aktuell Energiekrise, wir haben große Probleme. Jetzt haben Sie das ja alles schon gerade erzählt, wie viel Energie Sie einsparen können und was Sie auch gemacht haben. Hilft Ihnen das jetzt extrem, über diese Zeit zu kommen?
Es kann nicht alle Probleme lösen und alle Herausforderungen, denen wir unterliegen, aber es ist tatsächlich so, dass wir erst jüngst gesagt haben, was können wir uns glücklich schätzen, dass wir dieses Thema 2019 proaktiv angestoßen haben. Wir haben von der Energiemenge, die wir einsparen wollten, ich hatte diesen Köln-Vergleich gebracht, zum Stichtag Ende letzten Jahres 1/3 erreicht. Sie können sich also vorstellen, wenn Sie diese Energiemenge wirklich eingespart haben, was Sie auch jetzt natürlich an einem wirtschaftlichen Vorteil in so einer Krisensituation daraus ziehen. Oder auch das Thema der Energieeigenversorgung oder unserer langfristigen Lieferverträge, die wir geschlossen haben, die uns natürlich ein bisschen den Druck vom Beschaffungsmarkt nehmen und ja, damit nicht die Krise bei uns in der Energiebeschaffung und in der Preisdruck gänzlich beiseite räumen, aber sicherlich ein gewisses Ventil darstellen, dass uns im Moment die Sache vielleicht ein klein wenig einfacher gestaltet, als es für andere Unternehmen tatsächlich ist.
Dann noch ein kurzer Ausblick. Bei so vielen Projekten, die jetzt schon weltweit laufen, gibt es noch irgendwelche großen Pläne oder irgendwelche großen Projekte, die sich jetzt vorgenommen haben, um in die Richtung weiterzumachen?
Also zum einen, wir sind ja mitten in der Umsetzung bis 2030. Wir sind klimaneutral. Wir wollen das Thema Energieeffizienz und die Regenerativen weiter ausbauen innerhalb dieses Zeitraums und tracken dieses ja auch entsprechend hart. Die nächste große Herausforderung ist all das, was nicht unsere Standorte betrifft oder was man im Fachjargon den sogenannten Scope 3 nennt. Also alles, was die vorgelagerte und die nachgelagerte Wertschöpfung des Unternehmens betrifft. Und hier sind unsere Emissionen ja um ein deutliches höher als das, was wir an den Standorten emittieren. Und hier haben wir uns als erstes Unternehmen in der Automobilindustrie oder sagen wir als erster Zulieferer in der Automobilindustrie bei der Science-Based-Target-Initiative, die ja auch wiederum mit dem Klimabündnis kooperiert und eine Grundlage bildet, 2019 selbst verpflichtet, bis 2030 diese Reduktionen um 15% zu reduzieren. Was eine ungleich größere Menge noch an CO2 darstellt, über die wir gerade bei dem Standortprogramm gesprochen haben.
Ich halte mal fest, als gebürtiger Kölner, mich freut es, dass Sie demnächst ganz Köln mit Strom versorgen wollen. Ansonsten vielen, vielen Dank, Thorsten Kalweit, für das spannende Gespräch und für die vielen, vielen Informationen. Alle Infos zu dieser Folge der Klimaschutzstrategie Unternehmen machen Klimaschutz, dem Klimabündnis Baden-Württemberg, der Windcharta und Klimafit sowie Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Über weitere innovative Lösungen, andere Perspektiven und Umsetzungen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sprechen wir in der nächsten Folge. Dann mit dem Geschäftsführer der Fischerwerke Marc-Sven Menges und dem Bereichsleiter für Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie Christian Ziegler. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich bin Mats Kastning. Machen Sie es gut und klimabewusst.
Unternehmen machen Klimaschutz. Ein Podcast des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.